Adlerblick, Impulsgeber für Unternehmer und Führungskräfte. Mein Name ist Andreas Schmaler und ich begrüße natürlich alle wieder zu unserer heutigen Ausgabe. Ja, wir haben jetzt schon fast Anfang November und das heißt, nächste Woche ist es soweit. Am 7. und 8. November findet der große Wirtschafts- und Kulturgipfel in Frankenberg-Eder statt. Und wir haben natürlich auch die letzten Ausgaben ja schon dazu genutzt, dass wir unsere Top-Speaker ja in den Podcast auch geholt haben, damit wir uns natürlich schon mal einen kleinen Einblick verschaffen können, was alles in Frankenberg nächste Woche präsentiert werden soll. Und deswegen begrüße ich heute ganz, ganz herzlich Konrad Kane ja in unserer Ausgabe, der natürlich nächste Woche auch einen sehr spannenden Vortrag halten wird und in der Podiumsdiskussion ja dabei sein wird. Und ja, wir werden heute mit ihm eintauchen in viele Themen rund um Digitalisierung, IT und KI. Spannend, was natürlich da auch alles passiert. Und ich wünsche allen viele Impulse bei der heutigen Ausgabe.
Adlerblick, der Podcast mit Andreas Schmaler, Ihr Impulsgeber für Unternehmer und Führungskräfte.
Ja, lieber Konrad, herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Ausgabe. Ich hatte es eben in der Ankündigung schon gesagt. Der 7., 8. November ist nicht mehr weit weg. Und auch an dieser Stelle schon mal vielen, vielen Dank, dass du nächste Woche dabei sein wirst, dass du einen ja, Highlight-Vortrag oder Keynote-Vortrag halten wirst und auch sonst natürlich im Podium dabei bist, in den Diskussionen dabei sein wirst und für viele spannende Gespräche natürlich auch zur Verfügung stehen wirst. Und darüber wollen wir heute schon mal ein bisschen sprechen, was du uns mitbringst nächste Woche. Und von daher möchte ich dich natürlich zuerst mal dich bitten, dich vorzustellen. Wer bist du? Warum bist du nächste Woche Speaker in Frankenberg? Was ist deine Geschichte? Lass uns daran teilhaben und dann freue ich mich natürlich heute auf ein sehr, sehr spannendes Gespräch mit dir.
Super. Herzlichen Dank. Mein Name ist Konrad Kane. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch schon sehr auf nächste Woche. Und ich bin mir sicher, der Vortrag wird Gehör finden. Es sind sehr interessante Dinge, an denen wir arbeiten. Vielleicht ein bisschen was zu meiner Person. Ich bin seit 26 Jahren Unternehmer. Ich habe mich mit 14 Jahren selbstständig gemacht. Ich bin von klein auf quasi Programmierer gewesen. Habe dann diese Firma, die ich damals aufgebaut habe, namens Possible den aufgebaut und nach 20 Jahren verkauft an WPP, das ist ein englischer Marketing-Tycoon gewesen, Sir Martin Sorrell. Und ich dachte dann, ja, hurra, IT-Services, das liegt hinter mir. Es war ein gutes Geschäft, wir haben das also zweimal verkauft fürs Doppelte und ich dachte, also hurra, jetzt machen wir was anderes. Aber nachdem dann die großen Durchbrüche kamen mit im Bereich der GPT, also der Transformer-Modelle in der KI, war klar, habe ich nur meinen alten Geschäftspartner angeschaut und gesagt, so, jetzt gründen wir wieder eine Firma, weil klar war, jetzt können wir nicht nur einzelne Prozesse automatisieren in einer Abteilung, sondern wir reden wirklich von sämtlichen Routinen, die in einem Unternehmen stattfinden, die sich jetzt automatisieren lassen. Und wir haben recht großen Erfolg damit. Wir sind jetzt schon, wir gehen jetzt auf die 80 Leute zu innerhalb eines, ein bisschen über einem Jahr. Wir werden also mit Hunderten von Leuten diese KI-Agenten oder Software-Roboter, wie man es nennen mag, bauen, die eben Regelprozesse innerhalb von Unternehmen quasi durchführen.
Konrad, ich würde erstmal, also ich bin sehr, sehr gespannt, was du da berichten wirst. Und ich meine, das ist ja das, was alle im Moment ja auch beschäftigt. Ja, was passiert dann in Unternehmen? Wie verändern sich Unternehmen auch durch die Transformationsprozesse? KI ist überall omnipräsent. Ja, aber wieso macht man sich als 14-Jähriger selbstständig? Was waren da deine Treiber? Wieso bist du auf die Idee gekommen, dich mit 14 Jahren als Unternehmer zu betätigen?
Ja, ich hatte zu der Zeit, ich konnte ganz gut programmieren, also, und ich habe in Online-Foren, die so sich mit dem Thema Internet und also wie quasi die Digitalisierung da eben begann, die sich damit auseinandergesetzt haben, haben dann eben Fragen gestellt, ich habe diese beantwortet und da kamen dann irgendwann die ersten Anfragen, wo es hieß, ja, die Anfrage ist zu kompliziert, die können wir öffentlich nicht diskutieren. Konrad, könntest du helfen, das Problem zu lösen? Und ich war dann eben 13, zu der Zeit eben dann 13 Jahre alt, habe dann gesagt, ja, klar kann ich helfen. Dann gesagt, ja, was möchtest du dafür haben? Ich komme aus dem Chiemgau, kannte natürlich den Marktpreis für so einen Programmierer nicht. Dann haben die, ich habe gesagt, ja, zahlt mir, was euch das wert ist. Und dann hat die erste Firma eben gesagt, ja, also 500 Mark. Und da habe ich gesagt, das gibt's ja nicht, 500 Mark. Ne? Und ich war eben, das Problem, was die hatten, war schnell gelöst. Das war in einer Dreiviertelstunde oder was erledigt. Ich habe dann denen mein Sparkassen-Jugendkonto gegeben und eine Rechnung geschrieben und hatte 500 Mark verdient. So, und mein Vater, der war Lehrer auch an der Schule, an der ich, an dem Gymnasium, wo ich da zur Schule ging. Und dem habe ich das dann irgendwann berichtet, weil der sich gewundert hat, woher diese ganzen UPS-Päckchen, wie ich die denn bezahlen würde und so weiter. Und da habe ich schon gedacht, ich handle mit Drogen oder Dinge. Aber dabei habe ich eben dieses florierende Softwareentwicklungsgeschäft da angefangen aufzubauen und habe ihm dann erläutert, dass ich da Rechnung schreiben würde, wo er dann in komplette Panik verfallen ist, weil er gesagt hat, das ist ja Schwarzgeld, wir müssen das abrechnen. Und so kam ich dann zur Legalisierung dieser Umsätze quasi zu meiner Firma. Und ab dem Moment begann dieses Geschäft zu wachsen. Ich habe dann relativ zügig die Schule, ich habe dann noch eine, mein Lebenslauf ist ein bisschen kurios. Wir haben dann noch ein Abendessen, wir haben dann so ein Studien, mit meinem Spätzl haben wir noch so einen Studienpreis gewonnen. Da waren wir dann beim Johannes Rau zum Abendessen im Schloss Bellevue eingeladen. Und nachdem wir dann Johannes Rauer, ja, hat ja gerne auch mal getrunken und so. Wir sind dann also nicht ganz nüchtern aus dem Schloss Bellevue rausmarschiert. Und dann habe ich meinem Freund Sascha, habe ich dann gesagt, Sascha, ich glaube, morgen schmeiße ich jetzt die Schule hin, weil wenn der uns zum Essen einlädt und wir das alles irgendwie hinkriegen, dann brauche ich das Abitur jetzt auch nicht. Wir legen jetzt richtig los. Und habe dann eben mich rein um die Firma gekündigt, habe die Schule dann geschmissen zur Freude, mit großen Freude meiner Eltern. Und habe dann aber, nachdem ich die Firma dann verkauft hatte vor 6 Jahren, da habe ich dann das Wort nachgeholt, was ich damals auch meinen Eltern gesagt habe, dass wenn ich mit der Firma fertig sei, ich das Abitur machen würde, und habe dann mich hingehockt und habe dann im zähen Selbststudium in 1,5 Jahren mein Abitur abgelegt. Und auch ganz gutes Abitur, aber ich habe recht geschwitzt. Und
hat dein Papa seinen Seelenfrieden wieder seitdem?
Ja, das war den Seelenfrieden. Ich war dann einer der jüngsten Lehrbeauftragten in Deutschland. Ich habe dann an der FH in Dessau unterrichtet für elektronisches Mediendesign und so. Ich habe dann da so Seminarprogramme gegeben und so. Es war also von der, das, also meine die akademische Karriere, das habe ich dann irgendwann wieder so halbwegs zu Hause quasi wieder die Wogen glätten können. Aber ich habe immer gesagt, dass wenn mal wirklich diese Firma nicht mehr sein sollte, dann mache ich mein Abitur. Das ist jetzt auch geschehen. Und aber jetzt bin ich wieder voll drin. Wir machen jetzt eben diese KI-Agenten. Und das ist eine fantastische Zeit. Ich hatte noch nie so viel Spaß bei der Arbeit, weil wir eben besonders viel Wirkung erzielen, so wie wir es vorher auch in der vergangenen Firma, wo wir da auch tolle Sachen gemacht haben, so nicht darstellen konnten. Ich habe einmal die Woche Gänsehaut von dem, was sich jetzt da in der Wirtschaft verändert.
Konrad, bevor wir da einsteigen, vielleicht noch nur in 2, 3 Sätzen, dass die Leute sich zumindest ein bisschen eine Vorstellung machen können. Ich habe ja schon einiges gehört über dich, logischerweise. Was ist da in den Jahren passiert? Also, wie groß bist du da geworden und was hat dich natürlich dann auch bewogen, da zu verkaufen und so weiter? Vielleicht so ein bisschen nochmal deine Story auch. Ich glaube, die ist schon nochmal wichtig dafür, um das Ganze auch im Kontext zu verstehen.
Wenn ja, also wir waren am Schluss ein bisschen was über 300 Leute, es war eine sehr profitable Firma. Wir haben Büros gehabt eben in mehreren deutschen Städten. Wir haben Büros gehabt in Südamerika, in Brasilien, in Argentinien. Haben dann sehr viel auch international Geschäft gemacht in den USA, in England, in Japan. Also war eine tolle Firma. Wir haben Unternehmen quasi begleitet bei ihren Digitalisierungsthemen. Das lief dann damals unter dem Stichwort digitale Transformation, wobei das, was wir da gemacht haben, ist im Vergleich zu diesen KI-Themen quasi kaum der Rede wert, weil der Paradigmenwechsel, der jetzt da stattfindet, so gigantisch ist. Und es gab aber eine gewisse Marktkonsolidierung, weil wir haben vor allem für die großen DAX-Konzerne, die großen Weltmarken quasi, die es da in Deutschland so gibt, gearbeitet. Und wir haben die Projekte wurden immer größer und unsere Firma mit den 300 Leuten oder was war eben dann irgendwann zu klein, diese Projekte durchzuführen. Und es war klar, also entweder werden wir jetzt viel, viel größer, um noch quasi mit unseren Kunden diese Projektgrößen abbilden zu können, oder wir schließen uns irgendwie zusammen haben dann gesagt, Und dann gab's mehrere Kaufangebote für unsere Firma. Und das haben wir uns dann angeschaut und so kam es dann zu dem auch recht erfolgreichen eben Verkauf des Unternehmens. Dann da sind wir dann nach vier, wir haben das dann noch 4 Jahre gemacht und auch die Firma nochmal deutlich vergrößert in der Zeit, sind dann aus der und habe dann auch an der Zwischenzeit ja wieder andere Geschäfte gemacht und nachdem jetzt diese Durchbrüche bei der KI kamen, war es, es hat sich quasi aufgezwungen, weil wir damit Dinge tun konnten, die wir in der Vergangenheit immer gerne getan hätten, die aber technisch nicht machbar waren. Und es war dann eben klar, so ja, jetzt so richtig, weil da können wir jetzt richtig was reißen. Und ich genieße das sehr, jetzt auch wieder in meinem quasi ursprünglichen, sehr technologieorientierten Teil wieder zu arbeiten, aus dem ursprünglich kam. Und so, genau, also macht viel Spaß.
Ja, ich glaube, das ist auch die Brücke. Stell dir vor, Arbeit macht Spaß und jeder geht hin. Ich hab gehört, dass du keinen unbedingt ökonomischen Treiber haben müsstest, ja, um jetzt nochmal da weiter im unternehmerisch tätig zu sein. Also musst dich ja was anderes antreiben, dass du die Dinge jetzt da nochmal so weiter verfolgst, ja, und da nochmal genau in diese Themen reingehst auch, ja. Und ich glaube, das sind wir genau jetzt, wo wir eigentlich hinwollen. Was ist da im Moment los? Was passiert in den Unternehmen? Was passiert in der Wirtschaft? Was passiert mit KI? Ja, da wirst du uns ja nächste Woche auch nochmal intensiv abholen in dem Vortrag, ja. Aber vielleicht nimm uns da mal mit. Ja, wie siehst du im Moment das, was da so insgesamt im Moment in der Veränderung, in der Transformation auch ist? Wir beschäftigen uns ja nun permanent auch mit Transformationsprozessen, stark unter dem Blickwinkel der kulturellen Transformation, der Geschäftsmodelle und so weiter. Das sind ja viele Themen, die unsere Klienten ja auch ganz, ganz stark triggern. Und natürlich, wir hören ja überall bei allen unseren Klienten, egal ob es Handelsunternehmen sind, ob es die Baubranche ist und, überall geistert KI, ja, als das große Thema der digitalen Transformation rum. Was ist los, Konrad? Ja, wie geht's weiter in der Wirtschaft?
Ja, also ich glaube, dass die, also der, vielleicht mal erstmal grundlegend, was ist denn das, was da jetzt passiert ist aus unserer Sicht? Das ist, dass der Paradigmenwechsel, der da stattfindet, ist, dass wir über, dass Maschinen über Sachverhalte urteilen können und selbst entscheiden können. Also wir haben wahrscheinlich das erste Werkzeug in der Geschichte der Menschheit, das selbst entscheiden kann, das selbst zum Akteur wird. Also ein Werkzeug, was quasi in Anführungsstrichen ein Stück weit lebendig ist und agieren kann. Und und das stellt aus unserer Sicht im wirtschaftlich so ziemlich das vieles auf den Kopf. Ich möchte nicht sagen alles, weil die mechanische Welt noch ein bisschen später dran ist, aber in der intellektuellen, in der White-Collar Wissensarbeiterwelt, da stellt sich aus unserer Sicht alles auf den Kopf und aus unserer Sicht führt das eben zum größten Wandel in der Wirtschaftsgeschichte. Also, dass man kann es nicht unterschätzen, aus unserer Sicht, wie weitreichend dieser technologische Durchbruch ist.
Beschreib mal da Dinge, Szenarien, wo du drin bist, oder was,
Ja,
wie
genau.
ändern sich Unternehmensprozesse dadurch? Ist es die
Genau.
Bedrohung, ist es die Chance? Ich
Genau,
glaube,
also
die Gemengelage ist besser.
unternehmerisch ist es in den meisten Betrieben so die größte Chance, die sich auch je ergeben hat, weil so viel Marge konnte man quasi in kurzer Zeit nicht holen, wie jetzt bei dieser Geschichte. Ich glaube, es ist durchaus vergleichbar eben auch, wie es bei der Erfindung der Dampfmaschine und so weiter war. Nur, dass hier es natürlich zu einem deutlich beschleunigten Wandel kommt, weil eben die Maschine so Spinning Jenny die gab es natürlich zuerst in Manchester und hat sich dann erst langsam über die Welt verbreitet. Hier haben wir es zu tun mit einer Maschine, die eben der gesamten westlichen Welt zumindest direkt zur Verfügung steht und es damit zu einem sehr beschleunigten Wandel kommt. Aber wir reden quasi von allen Routinen, die innerhalb einer Firma sich automatisieren lassen. Also alles, was Firmen routiniert sich wiederholen tun, lässt sich potenziell automatisieren. Und das sind je nach Art von Industrie und so weiter, eben sehr, sehr, reden wir von sehr, sehr vielen Prozessen, die jetzt auf einmal eine Maschine durchführen kann. Und wir reden dann eben von, je nach Branche, eben von mal einem Drittel der Verwaltungsmitarbeiter, also von Menschen, die quasi vorwiegend am Computer arbeiten, oder bei anderen Betrieben eben auch von deutlich mehr, von über die Hälfte der Mitarbeiter, die eben bisher Routinen durchführen, die jetzt eben automatisch laufen. Also da kommt es eben zu diesem gigantischen Umbau der Wirtschaftsgeschichte. Das war, auch wenn du fragst, was der Antrieb war, ich sagte, ja, da muss ich mit dabei sein, weil das, vor allem wenn ich mich damit selbst nicht technologisch auseinandersetze, war mir klar, dann verstehe ich in ein paar Jahren die Welt nicht mehr. Also es war durchaus getrieben von der Neugierde, aber auch von dem enormen Hebel, den wir haben können durch unsere eigene Arbeit. Ne? Es war sehr sinnstiftend, was wir da machen. Man muss dazu sagen, dass die Routinen, die ein Unternehmen zu Beginn automatisiert, in der Regel die Arbeiten sind, die auch am störendsten sind, am belastendsten. Ja, also wo man sagt, ja, also das wird man nicht mehr machen müssen, ja, hurra, weil das sehr repetitive, langweilige Vorgänge sind. Wobei das eben damit nicht aufhört, damit beginnt es, aber es mit der Technik, die wir heute zur Verfügung haben, können wir eben den Großteil der Routineprozesse automatisieren.
Geh vielleicht mal so ein paar Themenbeispiele durchaus mal rein, dass man das noch weiter versteht. Ja, also was sind die Routinen? Sind das kaufmännische Prozesse oder sind es logistische Prozesse, die sich da verändern oder Vertriebsprozesse oder also wo ist also ich meine wir haben ja jetzt immer schon so an der einen oder anderen Stelle das Thema, da ist schon eine KI involviert, ja, aber was ist denn dann in dem Moment die KI und was passiert dann in den Prozessen? Also wie werden dadurch wirklich in den Unternehmen, dass man sich vielleicht das Ganze auch noch besser vorstellen kann, was für ein Change oder wie sieht so ein Change dann aus?
Ja, genau. Also die Firma heißt ja auch Machines Like Me. Was wir machen ist, wir schauen Menschen über die Schulter, was die jeden Tag in der Arbeit machen und bauen Maschinen, die diese Tätigkeiten nachahmen. Mhm. Also der Computer agiert als Roboter, zwar rein virtuell, also intellektueller Roboter, ja, also rein, der quasi nur mit dem Geist arbeitet, der die Vorgänge in der Firma automatisiert. Von welchen Vorgängen reden wir da? Wir finden die eben in allen Abteilungen und eben alles, was repetitiv ist. Und wie machen wir das? Wir stecken diese Roboter eben zusammen aus allem, was die KI-Welt so hergibt. Wir haben KI, die ist besonders gut im Lesen von Dokumenten. Wir haben KI, die ist besonders gut im Zuhören. Wir haben KI, die eine Stimme nachahmt. Wir haben KI, die einen Computer bedienen kann. Wir haben KI, die Dinge, Prozesse orchestrieren kann. Also die sagen kann, was findet denn zuerst statt? Ne? Und Maschinen, die Sachen optimieren und so weiter. Und aus diesen Einzelelementen konfigurieren wir die menschliche Arbeit. Jetzt machen wir, ich weiß nicht, wer mit dem Begriff vertraut ist, eine moderne Form von Taylorismus, also der Urvater von Henry Ford. Wir zerlegen, vielleicht kurz zu Herr Taylor, hat die mechanische Arbeit genommen und in Kleinstbestandteile zergliedert und sie wissenschaftlich besser organisiert, damit die Menschen eben mehr leisten können. Wir machen jetzt diese Aufspaltung der intellektuellen Arbeit auch und zergliedern die menschlichen Büroarbeiten in kleinste Bestandteile. Zum Beispiel Lesen einer E-Mail, Extrahieren von Informationen aus einem PDF, Abspeichern des Dokuments, Herauslesen aus der E-Mail, welche Intention denn der Schreibende verfolgt, daraufhin in einer Wissensdatenbank die passenden Antworten herausfiltern, das Antwortschreiben dieser E-Mail und Versand der E-Mail. Und fertig haben wir einen E-Mail-Bearbeitungsprozess, der sich jetzt eben automatisch abbilden lässt. Und das war jetzt aber eben nur ein ganz einfacher Prozess. Wir können da sehr komplizierte Vorgänge darstellen. Also beispielsweise, also besonders betroffen sind natürlich sämtliche Kundenservice-Prozesse. Also wir bauen Callcenter für Krankenhäuser, Anwälte, für Telekomfirmen, für Außendienstmitarbeiter. Wir bauen virtuelle Vertriebler, die quasi Produkte verkaufen können. Wir bauen Beratungsmaschinen, also mit denen man die beraten können zu Produkten zum Beispiel, die alles Produkt-Know-how einer Firma haben und so weiter. Wir bilden aber auch sehr viel einfach Verwaltungsprozesse ab. Also gehen los beim ganz einfachen, bei der ganz automatischen Rechnungsverarbeitung über automatische Reisekostenabrechnung bis hin zu wir buchen eine Privatinsolvenz, wo wir Gerichtsakten verarbeiten, die Deutsche Bank anrufen, Gläubigerkonto aufmachen und so weiter. Also es ist extrem weit für Logistiker. Manchmal verarbeiten wir die Strafzettel und weisen die dem passenden Fahrer zu. Also alles, was Menschen halt so im Büro machen. Ne? Also es geht wirklich um jegliche Routinen. Vielleicht mal so ein bisschen auch als Limitierung. Was ist denn die Limitierung von solchen Maschinen? Es sind oft grafische Aufgaben, die wir eben noch nicht durchführen können. Ne? Also wo dann, wenn man, also ich sag mal, wenn wir Baupläne beschriften sollen, dann haben wir es oft schwierig. Aber Sie haben vorher gerade gesagt, du hast vorher gerade gesagt, in der Baubranche, wir machen zum Beispiel Mängeldokumentation. Ne? Also da machen wir fotografische, visuelle Aufgaben. Also einen Baumangel dokumentieren, da wird nur noch ein Foto gemacht von einem Riss in der Wand, der wird automatisch bewertet. Dann werden die Aufgaben automatisch übergeben. Das können sehr umfangreiche Prozesse sein, Schreiben von Berichten. Wir prüfen für Wirtschaftsprüfer, prüfen wir Jahresberichte, ob die korrekt sind. Wir machen also Audit-Vorgänge. Im medizinischen Bereich können wir Dokumente quasi vorbereiten. Das macht vor keiner Branche und keiner Abteilung halt, weil wir alles, was die Menschen und Computer machen, potenziell auch der Computer tut. Und jetzt war es in der Vergangenheit ja so, dass viele der Digitalisierungsprozesse an der Nichtverfügbarkeit von Daten gescheitert ist. Also es keine Schnittstellen gab, man nicht auf Daten zugreifen kann. Das Problem haben wir jetzt nicht mehr, weil wir haben quasi KI-Agenten, die setzen sich an die Workstation des Kunden und loggen sich ein und benutzen die Maus und die Tastatur, wie das ein Mensch tut, können herumklicken und entsprechend dann Aufgaben auch am Desktop lösen. Also alles, was der Mensch bisher getan hat, kann potenziell eben auch die Maschine tun, mit der Einschränkung eben von diesen grafischen Problemen, die ich genannt habe. Und genau, und so schauen wir quasi, wir gehen in Firmen rein. Die Kunden haben in der Regel gleich schon einen Schwung Prozesse, wo sie sagen, mal das, wenn weg wäre, hurra. Dann beleuchten wir diese Prozesse, ob das ökonomisch Sinn macht, die zu automatisieren. Und dann automatisieren wir eben ganze Firmen. Und bei dieser Automatisierung von Firmen verwandeln wir Firmen eben in ein Stück Software, in der dann der Mensch mitarbeitet. Und da kommt eben, das ist der Human in the Loop. Also es ist nicht so, dass da zu einem Kontrollverlust kommt, weil er sagt, oh, jetzt nimmt die Maschine diese Firmen, sondern der Roboter erarbeitet quasi die Dinge und dann die wichtigen Entscheidungen, die trifft weiterhin der Mensch und der Mensch bleibt quasi als Kontrollierender erhalten. So schaffen wir auch aktuell Vertrauen für diese Maschinen, weil eben uns typischerweise eben, man sagt ja, also ob das wirklich, das kann man sich ja kaum vorstellen und so. Und dadurch, dass wir den Menschen da integrieren, entsteht Vertrauen in diese Systeme. Zudem ist aus unserer Sicht eben die zukünftige Rolle des Sachbearbeiters, aber auch des Managers vor allem eines der Systemkontrolle, ne, der Supervision von diesen KI-Agenten, die Arbeit machen. Und dann werden die Arbeitsergebnisse eben von den Menschen kontrolliert, angepasst und entsprechend dann weitergegeben. Genau, das vielleicht mal so als grober Überblick.
Erklär doch mal bitte, was ein KI-Agent ist. Also wie muss ich mir das vorstellen?
Genau, ein KI-Agent kann quasi, wenn man, der wird aus, der kann ich wie ein Mitarbeiter auf Zuruf oder auf ausgelöst oder irgendwelche anderen Trigger im Prozess Aufgaben übergeben. Ne? Mhm. Also beispielsweise eine Rechnung zu buchen, einen Buchungsvorschlag zu arbeiten, dann entscheiden zu lassen und das dann zu verbuchen, als ganz einfaches Beispiel. Oder wir machen einen Reifenwechseltermin aus oder wir verarbeiten jeglichen Geschäftsvorgang in einer Firma und dieser KI, dieser Agent, der kann eben diesen bisher vom Menschen durchgeführten Vorgang eben vollständig oder nahezu vollständig durchführen und holt sich den Menschen dazu. Wenn Sie jetzt, du kennst ja wahrscheinlich ChatGPT, ne, und du agierst dann mit der Maschine und die meisten benutzen ja auch ChatGPT vor allem als Textproduktionswerkzeug. Mhm. Wir nutzen GPT, also die Sprachmodelle vor allem als oft als Entscheidungswerkzeug, ne, oder Wissensplattform, mit dem man quasi dann das Firmen-Know-how managen kann. Und bei uns chatten, ist es nicht so oft, dass man das bei uns mit dem System chattet, sondern bei uns chatten die Roboter untereinander. Der eine Roboter gibt dem anderen eine Aufgabe und der erledigt die dann und der nächste übergibt es an den nächsten. Und dabei kommt es aber auch zu einem rekursiven Verhalten. Also der eine Roboter erledigt etwas und der nächste kontrolliert den. Und so können wir eben Vorgänge oft im 4-8 Augen, in Anführungszeichen, Prinzip durchführen und erreichen Qualitäten, die deutlich über dem liegen, was zum Beispiel so ein ChatGPT heute kann. Obwohl wir GPT als Basis des Systems nutzen, aber auch eben oft deutlich besser, als wie es der Mensch erledigen kann. Wir bauen dann solche sogenannte Gedankenketten auf, wo wir auch eben dann diese Sprachmodelle quasi an die Hand nehmen und die Arbeit so durchführen lassen, wie das eben bisher der Mensch getan hat. Und diese Agenten können jetzt eben wirklich, also die übernehmen jetzt eben in der Firma Aufgaben. Die sind typischerweise, sind so ein Prozess, den wir automatisieren, der ist dann um den Faktor 10 billiger. Also normalerweise, wenn wir das bisher einen Vorgang haben, der sagt, sagen wir mal, bisher hat der Vorgang 80 Euro Prozesskosten gehabt, dann bleiben oft eben noch so ein 8 Euro, 10 Euro übrig. Und diese, was, wo entstehen dann diese Kosten? Also was ist das, was da übrig bleibt? Das ist die verbleibende menschliche Arbeit. Das ist nämlich die Supervision, die Kontrolle. Bei den meisten Prozessen, die wir durchführen, spielen die Transaktionskosten KI-seitig kaum eine Rolle, weil die Zeit, die Kosten, die durch die Stechuhr, durch den Menschen entstehen, so viel höher sind, dass das meistens irrelevant ist, was wir an eigentlichen KI-Kosten erzeugen. Auch die Kapitalrenditen auf den Bau von diesen KI-Agenten ist extrem hoch. Bei vielen Vorgängen, wir haben oft Paybacks eben von nur in Monaten stattfinden oder also nie unter zwei, also Maximum 2 Jahre. Sonst machen wir typischerweise die Automatisierungen nicht. Und das ist eben das ist verrückt. Also wir können da eben, man muss auch dazu sagen, die Machines like me, wir selber als Betrieb, wir bauen uns Roboter, um Roboter zu bauen. Ne? Ich sage immer, wir automatisieren die Automatisierung. Also wir bauen uns selber Maschinen, um quasi Kunden und Geschäftsprozesse mit sehr hohem Tempo zu automatisieren. Also man könnte ja auch sagen, man hat eine interne IT-Abteilung und sagt, das machen wir selber oder bauen uns selber diese Module. Da gehen wir aber davon aus, dass wir eben deutlich wirtschaftlicher agieren können, eben zum einen, weil wir uns darauf durch die Spezialisierung, aber auch, dass wir halt selber sehr viele Roboter uns bauen, die eben automatisch Roboter produzieren.
Du wirst jetzt höchstwahrscheinlich lachen, wenn ich dir so eine Frage stelle und sage, ja, lang und selbstverständlich, aber ich würde es trotzdem gerne mal hören.
Ja.
Kann jetzt schon, also wenn ich jetzt in einem Kommunikationsprozess mit einem Kunden bin, kann die KI oder kann durch KI gesteuert quasi diese Kommunikation schon komplett eigenständig ablaufen? Also ist diese Interaktion schon gewährleistet? Also ich habe zum Beispiel einen Kernprozess bei uns im Unternehmen, wir machen irgendwo eine Roundtable-Veranstaltung, da sind 7, 8 Unternehmer oder 10 Unternehmer da und die werden am nächsten Tag von einem meiner Mitarbeiterinnen, dürfen jetzt nicht nervös werden, bitte, Mitarbeiterin, werden die angerufen, es wird nach der Zufriedenheit gefragt, der gestrigen Veranstaltung und natürlich dann logischerweise einen Termin vereinbart oder ob sie Interesse an einem Termin haben und so weiter. Kann das theoretisch auch schon komplett eine KI übernehmen?
Genau, also dieses Telefonat, so dieses Feedbackgespräch können wir auch sehr schnell komplett durchführen. Also die meisten Beratungs-Interview-Situationen lassen sich mit relativ wenig Aufwand sogar eben automatisieren.
Bis hin zur Terminvereinbarung.
Ja, also das ist ja auch das Besondere, diese Maschinen, mit denen ist jetzt kein Anrufbeantworter, der irgendwie intelligent ist oder so, sondern der Anrufbeantworter kann eben auch selbst Aktivitäten durchführen. Also jetzt mal ein Beispiel, also für Verlage zum Beispiel, da machen wir dann, wenn jemand seine Zeitung nicht bekommen hat und beschwert sich, dass die Zeitung nicht bekommen ist, dann können wir den Logistiker direkt auch anweisen, was denn anders zu laufen hat. Also wir bestellen im Zweifel FedEx, wir telefonieren auch, also wir haben Maschinen, die auch selbst anrufen und Telefonate dann durchführen. Und genau, also auch man muss aber im Beratungsumfeld auch eben, können wir zum Beispiel auch PowerPoints bauen. Ne? Also wenn man quasi, wenn es Standardberatungsprodukte gibt, können wir kundenspezifisch sämtliche Inhalte, die an, um diese, für diese Beratungsinhalte, wenn es gut strukturiert ist, auch erstellen. Also es ist, das ist für alle Bereiche attraktiv. Also wir haben, also konventionelle Gespräche können wir sehr anspruchsvolle, auch zum Beispiel Aufnahme von Rechtsanwaltscases, also von
Wahnsinn.
Fällen ja. Und so. Also,
und weiß mein Gegenüber oder merkt mein Gegenüber, dass er quasi mit jemandem telefoniert, der nicht quasi real ist? Also, oder muss das vorher auch sogar angezeigt werden?
Genau.
Und legt er nachher den Hörer auf und hat das Gefühl, er hat mit einem Menschen gesprochen und weiß gar nicht, dass es quasi ein Robotik war.
Genau, die KI-Verordnung, die EU, der EU KI-Akt, der setzt ja es voraus, dass man diese, wir kündigen das also immer an und sagen, sie sprechen mit einem automatischen System. Das muss also klargestellt werden. Okay. Das ist, ansonsten wäre das für, gerade für ältere Menschen oft nicht direkt zu unterscheiden, weil diese Stimmen so natürlich sind und auch die sprachliche Interaktion so natürlich ist. Ne? Ich kann diese Maschinen unterbrechen und kann denen ins Wort fallen und das Gespräch anders weiterlenken. Die Maschine erinnert sich an unser vorheriges Telefonat. Also wenn das notwendig ist, da entstehen Konversationen, die absolut tragfähig sind und die sind in bestimmten Bereichen auch, man darf das jetzt nicht nur an, denkst nicht nur an die Interviewsituation. Wir können auch eben zum Beispiel intelligente Diktiergeräte bauen. Also nehmen wir nochmal unsere Baumängelsituation. Wir wollen einen Baumangel dokumentieren. Dann kann ich der KI Checklisten an die Seite geben und sagen, kontrolliere auch, wenn der Fehler aufgetreten ist, Folgendes. Und dann fängt die KI an, dem Mitarbeiter zu sagen, ach, wenn der Mangel hier besteht, dann bitte kontrolliere auch gleich jenes. Also wo quasi ich meinem Mitarbeiter quasi einen Doktor des Fachs immer an die Seite stelle, der alles weiß, zur Firma, zum Vorgang, zum Unternehmen und dann entsprechend eben auch Anregungen geben kann, beziehungsweise Aufgaben verteilen kann. Ne, also es geht nicht nur um die, wir reden nicht nur von den Routinen, die der einfache Sachbearbeiter durchführt, sondern wir reden eben auch von Managementprozessen, Projektsteuerung, Durchführung und so weiter. Also wenn bei dem Beispiel des Telefonats, des Interviews, irgendjemand muss ja dieses Interview auch anordnen. Mhm. Ne? Und das wäre eben auch was unsere Maschinen dann miterledigen würden. Die würden dann sagen, ah ja, da war ja der Termin mit den 10 Führungskräften, morgen muss das Interview stattfinden und teilt entsprechend die Roboter ein, die dann diese Telefonate durchführen. Oder auch Menschen.
Ich habe schon so viel Kopfkino, was ich bei uns alles machen könnte. Ja, welche Vernetzung, welche Synapsen sich da ergeben würden. Unglaublich, ja. Aber ich muss noch mal kurz da reingehen. Also ich habe vorletzte Woche mein neues Auto bekommen. Und also Siri lässt grüßen. Die flirtet ja sogar mit mir. Die begrüßt mich mit Namen, ja, werde ich mit Namen begrüßt und dann frage ich, und wie geht's? Und dann bekomme ich den netten Kommentar zurück, bei mir läuft's und bei dir? Ja, und so, also auch selbst Emotionalitäten, also emotionale Situationen können ja da schon höchstwahrscheinlich hergestellt werden.
Genau, wir können zum Beispiel gerade im Kundenservice spielt es ja eine Rolle, auch Empathie wiederzugeben für Kundenprobleme und so weiter. Also wir sind kein if-else mechanischer Vorgang mehr, sondern wir können durchaus mitfühlend mit dem Kunden agieren, antworten. Ich meine, die EU-Gesetzgebung schränkt da bestimmte Dinge ein. Wir dürfen also zum Beispiel keine biometrische Emotionserkennung durchführen. Das ging natürlich alles. Das ist aber rechtlich verboten. Wir sind da gewissen Einschränkungen unterworfen, die auch aus meiner Sicht ganz gut sind, dass da bestimmte Sachen nicht gemacht werden dürfen. Aber wir sind, gerade wenn es um Texte und so weiter geht, eben durchaus in der Lage, da auch den Kunden einwandfrei zu bedienen.
Riesenthemen. Konrad, wenn, vielleicht auch, dass wir den, ich merke schon der Zeitrahmen, ich glaube, wir müssen noch die Folge 2, 3 und 4 terminieren.
Ja, da kann man sich wirklich, das ist das Ergebnis, das Thema ist wahnsinnig ergiebig.
Unfassbar, ja. Also ich bin jetzt auch gerade richtig da wachgeküsst, muss ich gar, ich meine, klar, ich habe mich schon oder beschäftige mich schon damit, aber so wie du das natürlich jetzt erzählst und rüberbringst, finde ich es natürlich nochmal viel, viel spannender. Und wenn du jetzt sagst, ihr seid ja natürlich finde ich ja viel für Unternehmen aktiv. Ja, wir haben ja, viele unserer Unternehmen sind ja auch Mittelständler. Ich sage jetzt mal Größenordnung zwischen 150 bis 2000 Mitarbeiter. Inwieweit ist es denn auch schon in diesem Mittelstand ein Thema? Also sind es jetzt eher große Unternehmen, die sich damit beschäftigen, die auch mehr Budgets dafür haben? Oder sind das auch durchaus Themen, die du auch schon in kleineren mittelständischen Unternehmen der verschiedensten Branchen auch schon sinnvoll machen kannst? Oder muss man da jetzt erst warten, bis quasi hier die Entwicklungen dann auch da ankommen sozusagen?
Unser kleinster Kunde hat 3 Mitarbeiter.
Wow.
Die schreiben Immobiliengutachten. Also die haben quasi wenige Routineprozesse. Und die lassen sich eben alle automatisieren. Das ist per se mal richtig, dass es eben auch klar, dass das durchaus für Kleinstfirmen sich schon rechnen kann, wobei mit die Häufigkeit von Vorgängen eben eine Rolle spielt, weil dadurch kommt es quasi zum Return, ja, des Investments. Also wir müssen in der Tendenz der optimale Kunde ist bei uns ein Mittelständler, der Inhaber geführt ist. Warum ist das so entscheidend? Also zum einen haben die genügend Prozesse, die haben quasi ausreichend Prozesse, die eine sehr hohe Kapitalrenditen abwerfen, wo es also sofort heißt, ja super, dann wird das automatisiert. Zum anderen ist KI ist kein technisches Problem. Also ich werde das auch aufzeigen mit Beispielen in dem Vortrag nächster Woche. Wir haben selten, dass wir Prozesse haben, wo man sagen, oh, das kriegen wir jetzt intellektuell nicht auf die Reihe, da ist die KI doch zu schwach oder so. Diese ganzen Bürosachen, da ist so ein GPT-4 ist stark genug, um Großteil der Bürosachen zu erledigen. Es ist kein technisches Problem, was wir hier vor uns haben, sondern es ist eine Managementaufgabe. Weil auch die Digitalisierung, das ist sowas, das konnten oft Mitarbeiter in die Firma reintragen. Das findet bei KI deutlich weniger statt. Weil ich sage immer, der Frosch legt nicht seinen eigenen Teich trocken. Da müssten ja Sachbearbeiter ihre ganze Abteilung absägen, inklusive des eigenen Jobs. Das macht keiner, wer da selbst arbeitet. Oder es ist selten, dass das passiert eigentlich nur dann, wenn so viel Arbeit da ist, dass man nicht mehr sich zurechtfindet und sich überlegt, wie können wir es denn überhaupt bewältigen. Aber in Firmen, wo nicht so ein Druck darauf lastet, passiert das nicht. Deswegen braucht es am Ende einen Inhaber oder einen Vorstand oder eine Geschäftsführung, die sagt, wenn man das automatisch machen kann, dann machen wir das. Wir machen Dinge nicht mehr mit der Hand, die automatisch gehen. Und das ist eine Managemententscheidung. Und deswegen sind wir eben so sehr stark eben für Mittelständler aktiv, weil wir dort auf diese Eigentümerstruktur treffen, die das auch zügig durchsetzen kann.
Ja, auf jeden Fall sehr spannend. Und wir haben ja auch im Vorgespräch schon kurz drüber auch gesprochen, wie offen, ehrlich und klar man über diese Themen ja auch reden muss und welche Potenziale und Chancen sich auch daraus ergeben. Und ich weiß, einer unserer Klienten, der hat zum Beispiel 400 Mitarbeiter und der hat in der Buchhaltung hatte er 10 Mitarbeiter. Und da wurden die Prozesse komplett digitalisiert, mit KI hinterlegt, ja. Und diese 10 Mitarbeiter, die da waren, davon brauchte man nachher nur noch 1 oder 2, ja. Und es war aber von Anfang an klar kommuniziert, dass die anderen 8 natürlich im Unternehmen bleiben und andere Aufgaben übernehmen, ja. Und das ist dann auch passiert und damit, das Unternehmen ist eh auf Wachstumskurs und hat die richtige Einstellung, das richtige Why. Ja, wir haben vorhin ja auch du hast ja auch St. Gallen und Malik inhaliert, also wir sind uns ja da, das möchte ich gleich auch an der Stelle nochmal sagen, wir haben da auch ein sehr ähnliches Mindset dann auch, ja. Wir mussten vorhin schon lachen, dass wir beide, wie gesagt, Malik und Führen leisten Leben als unser Mutterwerk im Schrank stehen haben. Ja, also du bist ja im quasi auch im Wertekodex, siehst du es ja auch ähnlich, also dass die Potenziale daraus natürlich gerade für Mittelständler ja sogar Riesenmöglichkeiten ja sind und
sich ja, ich denke, es ist eine gigantische Chance für den Mittelstand, aber überhaupt, also man muss, du musst auch sagen, Die Vorteile sind vielfältig. Ich habe jetzt ja sehr viel über Kosten gesprochen, wo man sagt, da ersetzen wir den Mitarbeiter, aber es ist eben vielschichtig. Wenn man den FTE rausstreichen kann, ist super, haben wir Kapital gespart. Aber das Zweite ist, dass wir oft eben auch Mitarbeiter entlasten. Wir hatten eine Kundin, die bei der Vorstellung des Roboters in Tränen ausgebrochen ist, wo dann der Kollege gesagt hat, entschuldigen Sie, darf ich fragen, warum weinen Sie denn jetzt? Sagen Sie, ja, weil ich glaube nicht, welche Last von mir fällt, wenn ich das nicht mehr machen muss. Die hat halt 2 Wochen im Monat Konten gerade gezogen und ja, das musste nicht mehr machen. Und da hat die gesagt, ja, das glaube ich, wird sich mein Leben verändern, wenn das weg ist. Ja. Und also der Mitarbeiter wird entlastet. Dann haben wir aber auch einen operationalen Fortschritt, eine stärkere Skalierung. Ne? Diese Maschinen sind beliebig belastbar. Und wir können aber auch den Kundennutzen oft steigern. Ja, genau. Das ist einfach, der Kunde kriegt schneller eine Antwort. Außendienstmitarbeiter sind immer verfügbar. Der kriegt schneller ein Angebot. Verträge es werden genau erfasst und verarbeitet. Da entsteht auch zwischen den zum Kunden hin ein enormer Nutzen. Deswegen, also es ist vielschichtig.
Ja, ist ganz wichtig, das nochmal rauszustreichen. Und ich meine, andersrum, Richard David Brecht, ja, tritt ja auch sehr offensiv zum Beispiel da immer wieder auf und sagt, es ist nicht aufzuhalten. Und in den nächsten 10 Jahren werden 50% der Jobs, die die Menschen heute haben, diese nicht mehr haben. Ja, und das ist die Frage, was verändert sich dann? Also du kannst es nicht aufhalten. Also wie gehst du in diese Transformation? Wie schaffst du trotzdem die Potenziale mit den Menschen, die da sind und so weiter? Ich glaube, das ist die Aufgabe dann. Also es nicht als Bedrohung oder als Gefahr zu sehen, sondern wirklich als Potenzial, so wie ich in allen anderen Epochen auch immer wieder meine Innovationen hatte.
Ja, das mangelt ja glücklicherweise noch in Deutschland noch nicht an Arbeit. Ne? Also alles, was wir da ersetzen, es gibt genügend zu tun. Vielleicht an anderer Stelle, aber es mangelt ja nicht an an Arbeit, wo man Leute dafür brauchen kann.
Überragend. Lieber Konrad, ich schaue mit Schrecken auf die Zeit. Ja, Wahnsinn. Also das ist jetzt gerade verflogen, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Und ich sage erstmal an der Stelle vielen, vielen Dank ja für deinen Input, den du da gegeben hast, für deine Offenheit auch zu diesen ganzen Dingen. Und ich freue mich wirklich riesig ja auf den Vortrag nächste Woche, auf deinen Kommen nach Frankenberg, ins schöne Frankenberg, aus München nach Frankenberg. Was gibt's Schöneres? Und freue mich auf die Gespräche. Und ich denke, du wirst auf jeden Fall sehr viele, sehr intensive Fragen bekommen von Unternehmern, die da angefixt sind, sich mit dem Thema intensiver zu beschäftigen. Und ich bin gespannt, was daraus entsteht. Aber es wird auf jeden Fall viel daraus entstehen, ja, in jeglicher Hinsicht.
Super, ich freue mich sehr auf den Vortrag. Vielen Dank.
Ja, dann sage ich an dieser Stelle, ich glaube, viele werden jetzt ins Kopfkino ja kommen. Und es ist auch nochmal ein Grund mehr, nächste Woche nach Frankenberg ja zu kommen auch. Und an der Veranstaltung auch teilzunehmen. Und ich freue mich wirklich sehr darüber, dass es nächste Woche soweit ist. Und sage erstmal bis dahin frohes Schaffen, eine gute Zeit und viele erfolgreiche Dinge, die Sie in den nächsten Tagen anpacken wollen. Ihr, euer Andreas Schmaler.
Unternehmer und Führungskräfte. Wir bedanken uns für Ihr Zuhören und würden uns über eine Bewertung freuen. Gerne abonnieren Sie uns auch auf der Plattform Ihrer Wahl, empfehlen Sie uns weiter und besuchen Sie unsere Homepage. Wir wünschen Ihnen eine erfolgreiche Woche und bis zum nächsten Mal.